hosting the show. Let's go. Everything you want to know. A beast called digital. Let's go.
ABCD, The Beast Called Digital. Ein Podcast rund um die seltsame und verborgene Welt des Digitalen. Mit und von Sebastian Halm und Christian Hoffmeister.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Beast Called Digital. Normalerweise ja mit Sebastian und mir. Sebastian ist leider verhindert. Und da dachte ich mir, nutze ich einmal die Gelegenheit, um einen ganz interessanten und spannenden Gast einzuladen, der mit mir ein bisschen über NFT, Blockchain, Metaverse plaudert. Und ich hoffe, Sebastian hört dann auch die Folge. Ich möchte ihn ja immer ein bisschen motivieren, dass wir uns häufiger über das Thema unterhalten. Und deswegen begrüße ich heute an dieser Stelle Tibor von Boston Consulting Group X. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du vielleicht ein paar Ideen zu dir äußerst, nein, nicht Ideen, ein bisschen über dich erzählst und was du bei Boston Consulting Groups bzw. BCG X machst und was das auch konkret mit unserem Thema von heute zu tun hat. Ja, ganz herzlich willkommen, Tibor.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Christian. Freut mich sehr, hier zu sein. Und wie du schon gesagt hast, bin ich sowohl Teil von Boston Consulting Group als auch Teil von BCG X. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, was ist denn überhaupt BCG X? Viele kennen Boston Consulting Group als Strategieberatung, die sozusagen unseren Kunden bei strategischen Fragestellungen hilft, als auch dann bei der Transformation, die sich daraus oft ergibt. Wir haben aber vor rund einem Jahr, haben wir unsere ganzen Talente, die Sachen bauen, in BCG X zusammengefasst. Wie muss man sich das vorstellen? Bei BCG X arbeiten bei uns inzwischen über 3000 Softwareentwicklerinnen, Data Scientists, Engineers, aber auch Designer und Venture-Architekten. Und diese bauen tatsächlich neue Fähigkeiten oder auch neue Produkte oder sogar ganze Firmen für unsere Kunden. Wie hängt das jetzt mit dem Thema Blockchain, NFT zusammen? Nun, bei BCG X verwenden wir natürlich die neuesten digitalen Technologien, um diese Businesses und Fähigkeiten für unsere Kunden zu bauen. Allen voran natürlich künstliche Intelligenz, aber digitale Themen in Summe. Und dazu gehört eben auch das Thema Metaverse und Web3, was ich mitverantworten darf für BCG X global.
Super, vielen Dank. Also letztendlich ist es auch sehr operativ und entwicklungsnah, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und wenn du so ein bisschen vielleicht noch die Begriffe Metaverse, NFTs, so auch so deine Beziehung vielleicht dazu darstellst und so sagst, wie siehst du das denn? Wie hängt denn das aus deiner Sicht so zusammen? Diese drei Buzzwords waren ja ein bisschen gehypt. Wir kommen nachher noch dazu, dass es ja so ein bisschen verschwunden ist. Wobei jetzt ja wieder Mark Zuckerberg sich dazu geäußert hat. Jetzt nimmt es wieder ein bisschen an Fahrt auf. Ja, wie siehst du so die Zusammenhänge und Begrifflichkeiten Metaverse, Blockchain, NFT, getrennt, zusammenhängend? Wie würdest du das so ein bisschen beschreiben?
Absolut. Ja, du hast jetzt schon wieder ganz viele dieser Buzzwords oder vielleicht für den manchen noch ein Buzzword in den Raum geworfen. Und was wir selber festgestellt haben, in den über 150 Projekten, die wir in diesem Bereich Metaverse Web 3 durchführen durften, ist, dass am Ende des Tages sich dahinter drei Technologiebereiche verstecken. Immersive Technologien, Web 3 und sogenannte Meta-Welten oder auf Englisch M-Worlds. Was ist damit gemeint? Immersive Technologien umfasst, was früher eigentlich zwei separate Technologien beinhaltet hat, nämlich einerseits Augmented Reality, also das Darstellen digitaler Objekte und Informationen in die physische Welt hinein, entweder über die Handykamera und eine App oder über eine Brille, die sozusagen auch die virtuellen Objekte in die physische Welt legen kann. Viele kennen beispielsweise die HoloLens oder noch vielleicht von ganz früher die Google Glass. Und auf der anderen Seite Virtual Reality. Das bedeutet vollkommene Immersion in einer virtuellen Welt, wo ich die physische Welt ausblende. Was schon vor etwa anderthalb Jahren passiert ist, und das hat uns auch wirklich überrascht, ist, dass diese zwei Technologien verschmolzen sind. Also die aktuelle Generation von Headsets ist in der Lage, nahtlos zwischen diesen Erlebnissen hin und her zu switchen. Und beispielsweise die Apple Vision Pro, die bereits announced wurde und dann nächstes Jahr auch offiziell im Verkauf erhältlich sein wird, ist eben auch in der Lage, über Außenkameras die physische Welt realistisch darzustellen, dass man eigentlich vergisst, eine Brille zu tragen. Also das ist dieser Bereich der immersiven Technologien. Zum Thema Web 3 kann man oft zusammenfassen, dass wir von der dritten Iteration des Internets sprechen. Wir alle erinnern uns, wo wir waren, als das Web 1.0 aufgekommen ist. Ich zu meinem Teil bei einem kleinen Dorf in der Schweiz, ein Kuhdorf kann man sagen, weil es dort mehr Kühe als Menschen gibt, glaube ich immer noch, also zumindest jetzt, als ich da war. Und ich erinnere mich heute noch, wie das war, als mein Vater den Apple Macintosh nach Hause brachte und ich damals mit meiner Mutter streiten musste, ob sie jetzt telefonieren kann oder ich mich ins Internet einwählen kann. Aber dieses Internet, in das ich mich dann eingewählt habe, mühseligerweise und unter vielen quasi Pfeif- und Pieptönen, das konnte nicht viel. Dieses Web 1.0, das war eigentlich eine auf Englisch Read-Only-Version des Internets. Ja, es hat gebraucht, bis wir in das Web 2.0 eingetreten sind, dass wir sozusagen, jeder von uns nicht nur User, sondern auch Creator werden konnte. Das ist die Welt von Social Media, in der wir uns heute befinden. Jeder von uns ist auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok, auf welchen Plattformen auch immer, gleichzeitig Produzent, aber auch Konsument von Inhalten. Mit dem Web 3 kommt eine dritte Zutat in diesen Mix, nämlich digitale Güter und dass die eindeutig besitzt werden können. Und auch diese Use Cases haben eine Evolution durchlaufen. Die fundamentale Technologie, die das überhaupt ermöglicht, ist die Blockchain. Ja, vielleicht zu den ein oder anderen Zuhörerinnen, es gibt viele Definitionen einer Blockchain. Mir gefällt eigentlich die beste, nämlich dieses Liedes oder dieses Reimes, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ja, so muss man sich eine Blockchain vorstellen. Ich würde dann starten sagen und nehme mit einen Hut und dann suchst du als nächstes, ich nehme mit einen Hut und einen Regenschirm. Und dann geht das so weiter und immer ein weiterer Block in dem Sinne wird hinzugefügt und jeder Teilnehmer und Teilnehmerin dieses Liedes ist in der Lage, das ganze Lied zu reproduzieren. Das ist eine Blockchain, also ein dezentraler Core an Rechnern, die ein gemeinsames Lied singen und wenn auch mal einer davon ausfällt, ist das ganze Lied trotzdem noch vorhanden und kann jederzeit abgerufen werden. Das ist die simplizierte Form und die hat auch wiederum eine Reihe von Use Cases ermöglicht. Gestartet ist es mit beispielsweise Bitcoin, einer relativ simplen Währung. Also man kann mit Bitcoin, zumindest am Anfang konnte man nur Bitcoin kaufen oder verkaufen. Aber auch da gab es eine Evolution hinzu, du hattest das Wort NFT genannt, nämlich sogenannte Non-Fungible Tokens, die also heißen, dass ich eindeutige digitale Besitztümer festschreiben kann. Und wir sehen heute eine Weiterentwicklung in ganz viele Bereiche, im Bereich Identität, Loyalty, im Bereich eben auch physische Güter, die damit verfolgbar gemacht werden können und so weiter. Der dritte Bereich sind diese Meta-Welten und da, was ist damit gemeint? Damit sind gemeint Plattformen, wo sich inzwischen schon hunderte von Millionen von Menschen täglich aufhalten, oft um zu spielen, aber immer mehr auch um zu arbeiten oder sich sonst sozial auszutauschen. Und viele davon kennt man aus der Gaming-Szene, sei es Roblox oder Fortnite, aber mehr und mehr davon sind eben auch im wirtschaftlichen Bereich unterwegs. Und wir haben bewusst bei BCGX dann ein Venn-Diagramm verwendet, was eben zeigt, dass all diese drei Bereiche Überlappungen, aber auch Bereiche haben, die nicht dazugehören. Aber in der Überlappung erwarten wir uns den Ausbau eines Metaverses.
Ganz vielen Dank. Ja, hat mir sehr gefallen mit dem, ich packe meinen Koffer. Ich hoffe, die Computer sind da besser als wir Menschen, denn ich hätte jetzt nicht so eine lange Kette aufbauen können, aber ein sehr spannender Gedanke. Hängt jetzt natürlich immer vom Vorwissen ab. Ich glaube, für manche ist es noch ein bisschen abstrakter, für andere schon ein bisschen konkreter. Und deswegen glaube ich, stehen wir noch so ein bisschen am Anfang, würde ich das behaupten. Und da vielleicht nochmal so ein Gedanke, der Podcast heißt ja A Beast Called Digital, da steht auch immer so ein kleines süßes Biest dahinter, das so ganz nett daherkommt, aber dann nachher doch, so wie die Gremlins eigentlich auch, sich doch verwandeln und dann vielleicht so ein bisschen negativen Aspekt haben. Wie siehst du das denn? Bleibt das so ein Schoßhündchen? Wird das ein böser Pitbull? Und sind da vor allem traditionelle Unternehmen eigentlich vorbereitet auf das, was kommt? Oder vielleicht muss man sich auch gar nicht vorbereiten, wobei das ein bisschen rhetorisch ist, sonst hättet ihr sicherlich nicht so viele Aktivitäten in PCGX. Aber trotzdem, wie siehst du denn so die Entwicklung gerade, wo wir da stehen und wie ernst wird es denn von vielen Unternehmen überhaupt genommen?
Ja, also ich glaube, was natürlich oft bei so technologischen Entwicklungen der Fall ist, ist, dass es plötzlich neue, durchaus auch glänzende Hämmer gibt, die jetzt auf den Markt geworfen werden. Ja? Das eine Hammer ist jetzt Brillen, mit denen man Virtual Reality erleben kann. Der andere Hammer ist vielleicht eine Blockchain. Ja? Was natürlich dann unter Technikbegeisterten oft passiert, ja, ist, dass man dann sofort nach Nägeln sucht und sagt, welchen Nagel kann ich jetzt damit mit dem neuen Hammer nageln? Und das ist aber genau die Falle, in die man nicht treten sollte. Sondern man sollte immer starten mit den heutigen Nägeln, die ich nach Hause hämmern muss für mein Unternehmen, für meine Kunden und die mir sozusagen wirklich heute schmerzen, beziehungsweise wo ich einen Mehrwert sehe, um dann zu übersetzen, welcher Hammer passt auf diesen Nagel. Und heute muss man offen gestehen, Christian, ist sehr oft die Antwort nicht die Blockchain. Ja? Und deswegen glaube ich auch nicht, dass diese Verwandlung von diesem süßen Gremlin zu dem Monster über Nacht passiert und auch nicht für alles und jeden. Aber ich glaube, es wird gewisse Nischen geben, wo wir schon heute beobachten können, dass wir diesen Tipping Point erreichen, wo diese Technologien durchaus deutlich, deutlich performanter sind, als was wir heute haben. Und an was erkennt man diese Nischen? Der Grund, warum wir noch nicht, zumindest nicht auf der Einzeluser-Ebene oder im quasi B2C-Bereich eine Welle haben, wo jeder schon alles auf der Blockchain macht, ist, weil es heute noch eine Technologie ist, die mit sehr viel Friktion verbunden ist. Ja, das gilt sowohl auf die Blockchain bezogen, es gilt aber auch auf beispielsweise Virtual Reality. Es gibt einen Grund, warum wir diesen Podcast jetzt gerade über ein browserbasiertes Tool aufnehmen und wir beide vor unseren Desktop-Rechnern stehen und nicht in Virtual Reality das aufnehmen. Weil die Friktion zu groß wäre. Es wäre mühsam gewesen für uns beide, jetzt eine Brille zu organisieren, auch wenn ich immer mit meiner rumreise und auch jede Woche, würde ich sagen, 4-5 Stunden in Virtual Reality bereits verbringe. Es wäre trotzdem mühsam gewesen, dieses Meeting aufzusetzen. Und der Mehrwert, den man dagegen misst, wäre überschaubar gewesen. So, das heißt, man muss immer oft überlegen, wie ist die Balance zwischen dem Mehrwert und der Friktion? Und die ist in vielen Belangen heute nicht der Fall. Aber es gibt Bereiche, wo das heute schon diesen Tipping Point überschreitet. Beispielsweise, wenn es um das Thema Training geht. Also da sehen wir bezüglich auf Virtual Reality heute schon einen Tipping Point. Ein Beispiel ist Walmart, hat schon über 1 Million Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Virtual Reality trainiert. Und der Grund, warum sie das machen, ist, dass es nicht nur besser ist als ein Training über Zoom, es ist sogar inzwischen schon besser als ein physisches Training. Weil ich Dinge trainieren kann, die in der physischen Welt nicht möglich sind, wie beispielsweise das Thema, wie man zu reagieren hat, wenn ein Amokläufer in eine Filiale kommt. Das ist ein echtes Beispiel. Heute werden Walmart-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trainiert, wie man sich in so einem Notfall zu verhalten hat. Und es gab tatsächlich schon einen Fall eines Amoklaufes, wo aber die Mitarbeiterinnen bereits trainiert waren. Das ist einer dieser Bereiche. Ich glaube, auf der Blockchain-Seite ist einer der Kernthemen, wo ist das Thema Vertrauen elementar wichtig. Weil was die Blockchain schafft, ist eben, dass ich nicht mehr einem zentralen Menschen oder Firma vertrauen muss, dass diese dafür sorgt, dass dieses Lied sauber gesungen wird und dass die Daten sauber abgelegt werden und so weiter und so fort. Sondern ich kann das kryptografisch einer Technologie anvertrauen, nämlich einer Blockchain. Und was wir sehen, auch in unserer Arbeit, ich hatte es schon genannt, 150 Projekte in dem Bereich, dass beispielsweise in dem Bereich Supply Chain Management oder in Produkten, wo es wichtig ist, vertrauen zu können, was steckt in diesem Produkt drin, beispielsweise welche CO2-Emissionen wurden verbraucht für dieses Produkt, Und da sehen wir bereits wirklich einen Tipping Point, wo man sagt, da kann die Blockchain eine deutlich bessere Technologie darstellen, als herkömmliche Technologien konnten.
Genau. Ich sehe auch, wenn du, glaube ich, ursprünglich kein Österreicher bist, dass zumindest mit dem Hammer und dem Nagel der gute Watzlawick da schon einen Eindruck hinterlassen hat. Mit dem, genau, wer nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel, ist, glaube ich, der Satz. Und du hast es umgedreht und gesagt, ich brauche verschiedene Hämmer und habe verschiedene Nägel. Ich weiß nicht, ob das die Mehrzahl korrekt ist, die ich da gerade ausgesprochen habe. Also auch verschiedene Projekte, verschiedene Anwendungsfälle. Ich glaube, ich habe mal gelesen, Zverev, der Tennisspieler, hat auch schon so eine Brille, mit der er sehr viel trainiert, wenn das stimmt. Genau. Das ist ja sicherlich auch gerade so im Profisport schon heute wahrscheinlich auch ein größeres Thema oder beginnt ein Thema zu werden. Weißt du, hast du da auch Beispiele oder war das?
Ja, so vielleicht, ich muss gerade schmunzeln, Profisport, weil ich hatte das Walmart-Beispiel, hatte ich erwähnt, ja. Natürlich war jetzt das Thema Amoklauf nicht das einzige Thema, was sie damit trainiert haben. Die haben unter anderem auch ein Black Friday Training etabliert. Ja, vielleicht für den einen oder anderen Zuhörerin erinnert sich oder auf YouTube, es ist jetzt bald wieder soweit, ja, da gibt es dann immer die verrücktesten Videos, wenn dann die Türen aufgehen in den Shops in Amerika und die Horden reinströmen. Aber was ich selber nicht wusste, ist, dass durch den hohen Durchlauf an Mitarbeitern ist bei jedem Black Friday nur ein kleiner Teil der Mitarbeiterinnen schon seit einem Jahr dabei und weiß, wie das abgeht. Ja, und deswegen haben sozusagen Walmart ein realistisches Virtual Reality Training gemacht. Wie positioniere ich mich, wenn die Türen aufgehen? Jetzt, apropos Profisport, weißt du, von welchem Sport die das adaptiert haben?
American Football, würde ich mal sagen.
American Football, Christian, spot on. Also ohne Witz, das hat gestartet mit Virtual Reality Trainings für Quarterbacks, weil das genauso ein Fall ist, wo ich eben in der dritten Dimension innerhalb von einem Bruchteil der Sekunde sich im Quarterback quasi adaptieren muss, weil die gehen ja rein in ein Play, das sie einstudiert haben. Und dann hat immer kurz vor dem Anpfiff hat dann quasi die gegnerische Mannschaft nochmal die Möglichkeit, sich leicht anders zu positionieren. Und auf Basis dieser quasi Millisekunde, wo die andere Mannschaft sich eben umpositioniert oder nicht, hat dann der Quarterback die Option, entweder bei dem ursprünglichen Play zu bleiben oder eine Adaption vorzunehmen. Und dieses Training kannst du hervorragend in 3D machen. Und deswegen wissen jetzt die Walmart-Mitarbeiterinnen, sich genauso gut zu positionieren wie ein Quarterback am Black Friday.
Da hat sich meine zeitliche Investition in die Netflix-Doku-Serie Quarterbacks gelohnt, weil vorher wäre ich gleich auf den Gedanken nicht gekommen. Aber da ich jetzt so mitbekommen habe, dass die da hunderte von Spielzügen auswendig lernen müssen, wo ich gedacht habe, ist ja gruselig, wenn man da die ganze Woche solche komischen Namen lernen muss. Also deswegen hat es mir ein bisschen geholfen, aber ganz spannender Aspekt. Ja, wie letztendlich da ja auch wieder so datenbasiert von einer Sportart, das wieder übernommen wird und in andere Use Cases gepackt wird, was ich wirklich immer persönlich mega interessant finde, dass sich da ja schon irgendwo so die Use Cases verschmelzen und man vielleicht die Lösung ganz woanders findet, als immer in der eigenen Branche. Wie schätzt du denn jetzt aber Walmart hast du als Ansatz gerade gesagt, ich bin jetzt ja so bisschen stärker noch im Thema NFT, Blockchain gerade unterwegs. Hab mal so als Gegenpole in Deutschland gesehen, RTL hat mal NFT zu Sissi rausgebracht. Das ist eigentlich eine schöne Schnittmenge zu Wien. Weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Das war so ein bisschen, ja, intern wird es, glaube ich, als Erfolg verkauft. Ich würde von außen so sagen, kann man machen, muss es aber nicht. Und im Gegenzug Adidas, die ja sehr stark und sehr lang auch mit Yuga Labs, glaube ich, verbandelt sind, die jetzt mit Alls einen eigenen ja, Kundenbindungsansatz haben. Wie sind so deine Erfahrungen in traditionellen Unternehmen? Kann man immer nicht pauschal sagen, das ist mir bewusst, aber trotzdem würde ich so sagen, die Masse oder viele nehmen das wirklich sehr, sehr ernst oder sehen das immer noch so ein bisschen als Spielerei.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, man muss wieder zu dem Nagel gehen. Ja, und du hattest jetzt ein paar Nägel erwähnt, beispielsweise das Thema, wie man sich mit seinen Kunden besser austauschen kann und die auch engagiert bekommt. Das ist ja ein fundamentales Thema, was alle Marketingleute von jeder Consumer Brand rumtreibt. Ja, und da gibt es auf jeden Fall Evidenz und wir haben da auch Studien selber gemacht, die zeigen, dass wenn man eben diese Elemente von beispielsweise Web3 einbaut in bestehende beispielsweise Loyalty- oder Kundenbindungsprogramme, man erheblich höhere Engagementraten erzielen kann, als es eben bislang der Fall war. Warum ist das so? Und da kann ich wieder auch nur jedem und jeder einen weiteren Tipp geben. Man muss sich das mal ausprobiert haben. Also wenn man einmal, auch wenn jeder von uns vielleicht viel Geld verloren hat, ich auf jeden Fall mit diesen NFTs, es lohnt sich trotzdem, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, muss jetzt nicht gerade irgendein Board Ape um 100.000 Euro sein, wobei die inzwischen auch nicht mehr so viel kosten, leider. Ja.
aber ich glaube, die Hälfte ist es gerade aktuell.
Ja, vielleicht sogar noch weniger, aber trotzdem lohnt es sich, mal so einen NFT zu besitzen und sich vor allem auch in dieser Community auszutauschen. Man merkt einen unglaublichen Unterschied gegenüber einer traditionellen, sag ich mal, Followerschaft von einem quasi Social Media Account. Und warum ist das anders? Der Unterschied ist, wenn ich eben einen NFT besitze oder einen Token von einer Brand oder von einer Produktkollektion, dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes Mitbesitzer. Das heißt, jeder hat ein Interesse daran, dass der Wert dieser Community wächst. Und das ein viel höheren Engagement, als wenn ich nur ein Follower bin. Wenn ich ein Follower bin, habe ich nichts davon, wenn jetzt die Marke irgendwie besser performt oder das Produkt irgendwie besser ankommt. So. Was heißt das jetzt für diese Brands? Ich glaube, es heißt zwei Dinge. Das erste ist, dass man fairerweise, und das habe ich auch von einem anderen sozusagen Influencer in dem Bereich gehört, man muss schon schlau überlegen, auf welche Kundengruppe man zugeht, mit welchem Ansatz. Weil wenn ich jetzt sage, ich mache das wirklich nur für diese Web3-Community, die heute schon voll drinsteckt, wo jeder schon eine Wallet hat, vielleicht schon andere NFTs, dann muss ich leider gestehen, dass es sehr homöopathische Dosen sein werden, die man da an Kunden erreicht. Ich glaube, jemand hat mal gesagt, wenn ich alle aktiven Wallets zusammennehme, die eben jetzt heute ein paar von diesen großen NFT-Kollektionen besitzen, dann kann ich die ganzen Leute weltweit in ein Gebäude packen. Ja, also das ist sozusagen vielleicht interessant, um zu lernen und um da irgendwie eine ganz spitze User-Gruppe irgendwie kennenzulernen. Aber wenn ich damit wirklich einen Unterschied machen möchte für mein Unternehmen oder auch für meine Gewinn- und Verlustrechnung, dann ist es zu wenig, sondern es geht, glaube ich, viel stärker darum, dass das Kapital, das Brand Equity, was die Marke heute schon hat, über Millionen von quasi Kunden, das zu nehmen und noch zu ergänzen über eben Mechanismen wie das Thema zum Beispiel Token Gating, also ich sagen kann, ich gebe Leuten einen Token, das kann ein NFT sein, das kann ein Token sein, den man gar nicht spürt. Das kann einfach der Goldstatus sein bei einer Marke oder einfach die Mitgliedschaft im Loyalty-Programm. Aber wenn ich das eben mit einer Blockchain-basierten Lösung mache, erlaube ich den Kunden nachher, dass sie in ganz vielen anderen Ökosystemen sich ebenfalls einloggen können oder eben auch sowohl in physischen als auch digitalen Erlebnissen teilhaben können, was viel mühsamer, wenn nicht gar unmöglich wäre, wenn ich das ohne die Blockchain versuchen würde.
Ja, dann bin ich froh, dass du nicht der Einzige bist, der mit NFTs Geld verloren hat. aber die Zuhörer und Zuhörer sehen es jetzt nicht. Ich habe hier derzeit ein 9DCC-T-Shirt an. Deswegen habe ich auch für mich mal selber gesagt, man muss, glaube ich, schon bereit sein zu investieren. Nicht im Sinne von Gewinn-Verlust, sondern um eine Lernerfahrung zu machen. Ich glaube, an der Stelle fühle ich mich zumindest, auch wenn ich schon ein bisschen länger mache, immer noch. Und das, was du sagst, ich bin auch der Meinung, gerade übrigens Influencer-Marketing wird sich meiner Meinung nach sehr, sehr viel tun, weil diese Kapitalisierung von Fans in wirklich an, also Menschen, die dann mehr machen und auch ein Eigeninteresse haben, das finde ich mega spannend. Insofern freue ich mich ein bisschen für die Unterstützung, weil ich das in meinem Umfeld,
Ich habe genau das, muss ich jetzt schmunzeln, eigentlich heute früh habe ich gelesen, dass in der Schweiz der Alan Frey, das ist auch so ein Unternehmer und auch Influencer-Persönlichkeit, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, weil der Amorana gegründet hat, das ist so ein sozusagen ein Online-Erotik- bzw. Sexspielzeug-Händler, ähnlich wie Amorelli, und der hat sich selber jetzt tokenisiert. Also man kann jetzt den Alan Frey Token kaufen. Also wir sind schon da genau da unterwegs, weil du es jetzt sagst, man kann sich als Persönlichkeit tokenisieren und andere daran teilhaben lassen, dass sozusagen die eigenen Geschäftserfolge möglicherweise sich auszahlen über Zeit. Spannendes Konzept.
Genau. Wobei auch noch natürlich nach wie vor, glaube ich, und deswegen mag ich die Community auch ganz gern, schon so ein bisschen freakige Sachen auch noch entstehen, wo man eigentlich noch gar nicht weiß, warum. Ich weiß nicht, wie weit du FriendTech verfolgt hast. Das ist diese Social Media App, wo du auch Anteile kaufen kannst an Leuten, die dann wiederum, also weiß auch nicht, bei mir haben auch ein paar Leute Anteile gekauft. I don't know why. Aber da denkt man sich so häufig, hey, was soll das eigentlich? Und das finde ich tatsächlich persönlich ja noch ganz spannend, dass ich so persönlich häufig am Anfang gar nicht verstehe, warum machen die das? Und wenn man sich damit beschäftigt, dann geht mir zumindest häufig dann der Gedanke auf, oh wow, da gibt es ja echt spannende Use Cases, zum Beispiel im Social Media oder im Influencer-Bereich etc. Vielleicht, weil du Walmart und jetzt auch NFT so erwähnt hast, Pudgy Penguins, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ist ja so ein ganz großes Thema mit Walmart, diese NFT-Marke, die jetzt mit Walmart zusammen eigene ja, physische Produkte mit NFTs verknüpft hat, so wie 9DCC mit meinem T-Shirt gerade auch. Hast du da Erfahrung drin? Kannst du dazu was sagen oder ist es gar nicht so auf deinem Radar oder ja, Roadmap
Naja,
gewesen?
meine Artifact Nike Crypto Kicks, URLs, die sind auch schon angekommen. Also ist auch so ein
Oh,
Beispiel
ich habe
von
auch welche.
Crypto.
Sehr, sehr schön.
Ah,
Ich habe
na, schau mal.
Stone White.
Ja, ich hab einmal die schwarzen und einmal die Space Blue. Und ich habe es aber noch nicht konfiguriert. Also wer mich da mal mit blinkenden Schuhen auf Bühne sieht, der weiß dann, was Sache ist. Also genau diese Verknüpfung von quasi physischen Gütern mit eben digitalen Assets, beispielsweise von NFTs, finde ich selber sehr spannend. Ja, weil wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, ja, wir hatten ganz am Anfang des Podcasts, hatten wir über diese sozusagen verschiedenen Technologien und das Metaverse gesprochen. Du hattest auch gesagt, da gab es einen Hype-Cycle, der ist ein bisschen abgeflaut und oder zumindest fühlbar abgeflaut, jetzt wieder ein bisschen am Aufwärtstrend. Mark Zuckerberg hat einen super spannenden Podcast im Metaverse gemacht letzte Woche. Warum komme ich da auf das Thema zurück, physisch versus digital? Ich bin überzeugt davon, und das bin nicht nur ich, das glaube ich, im Silicon Valley ist das inzwischen die Mehrheit der Tech-Konzerne, dass wir auf dem Weg in eine Zukunft sind, wo die physische und die virtuelle Realität komplett verschmelzen werden. Ja, wo wir sozusagen in einer Welt leben, wo Mark Zuckerberg hat selber gesagt, wir in absehbarer Zukunft, vor Ende der Dekade, sagt er, mit Brillen der Größe, die du auf deinen Schläfen hast, also quasi eine normale Lesebrille in dem Sinne, in der Lage
Hast du ein
sein
bisschen mein Alter
werden.
verraten, dass ich schon Lesebrille brauche? Und
Ja.
da hast du es auch erkannt,
Ja,
dass es eine Lesebrille ist.
wir hätten jetzt auch die coole Sonnenbrille sagen können, aber leider ist, glaube ich, das Wetter in
Mit
Hamburg
NFT-Technologie, das hast du nur falsch gesehen, das ist schon.
So ist es. So ist es. Aber was ich sagen will, dass er sagt, dass wir mit quasi sonnenbrillenartigen Brillen noch in dieser Dekade in der Lage sein werden, eine Welt zu erleben, wo ich die physischen Objekte neben Hologrammen wahrnehmen kann. Und er sagte, dass wir in einer Welt leben werden, wo wir mindestens genauso viele Hologramme sehen werden wie physische Objekte. Ja, das heißt, wir werden ein Erlebnis haben, wo es völlig normal sein wird, dass in Meetings ein Teil der Teilnehmerinnen physisch da ist, ein paar Hologramme, dass ich vielleicht auch gewisse Dinge wie Bücher, ja, auch nicht mehr physisch in der Hand haben muss, ja, auch nicht das Kindle, sondern ich kann die einfach jederzeit wie durch magische Hand erscheinen lassen. Und in so einer Welt, glaube ich, ist dann die Verknüpfung, und vielleicht ist einer dieser Pudgy Penguins oder jetzt der Artifact Crypto Kicks, ist ein bisschen ein Vorbote, wie sich das anfühlt, dass ich sage, ich habe etwas Physisches, aber ich habe auch in der virtuellen Welt irgendeinen Benefit, der mir eben auch was bringt.
Super, also A freue ich mich, wir haben beide die Crypto-Kicks. Ich habe sie schon, ich werde dazu auch einige Videos machen, weil ich das, weißt du selber, war echt ein schwieriger Weg dahin, die zu
Genau.
bekommen.
Ja.
Vielleicht so ein bisschen Background-Artifact, wurde gleich nach einem Jahr schon von Nike gekauft. Sie verschmelzen sehr stark Blockchain-Technologie mit physischen Gütern. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Nike und Artifact haben sehr, sehr viel Patente auf diese Verschmelzung mit dem World Merging Technology betrieben. Und für diejenigen, die Videos noch nicht gesehen haben, aber die kommen auch erst noch, CryptoKick ist ein Schuh, der über eine App gesteuert wird. Hier greifen wir auch ein bisschen zurück. Ich glaube, der Film war Zurück in die Zukunft. Den genau. können Sie selber zuschnüren. Und das macht die App. Und das Interessante dabei ist, dass die App nur steuerbar ist, wenn man den Token hat. Und das finde ich ein mega Konzept. Also gerne mal demnächst meine Videos dazu anschauen. Crypto-Kicks sind nicht mehr zu kaufen, waren nur in Amerika, wurden die ausgeliefert. Deswegen hat es auch bei mir lange gedauert, bis sie endlich da waren. Aber ich habe sie schon angehabt und irgendwie ist es schon ein bisschen spacig. Ich arbeite auch an Hochschulen. Die meisten, wo ich das mal vorgestellt habe in meinen Kursen, die sehen mich dann eher so ein bisschen als Freak. Und da sage ich immer, ja, aber ich war 96 schon bei E-Plus als Student und da war ich der erste Studierende, der ein Handy hatte, da haben alle gesagt, du bist ein Wichtigtour und es braucht kein Mensch. Das fand ich übrigens, das ist immer so mein typisches Beispiel, da hat keiner gesagt, wie cool bist du denn? Du hast ein Handy, sondern hat gesagt, bist ein Wichtigtour. Wofür braucht man Handy? Und das war mit SMS ja ganz ähnlich. Wofür braucht man eine SMS? Also, da freue ich mich erstmal, dass wir da eine Schnittmenge haben und daran sieht man schon Community-Building, ne? Man hat dieselben Schuhe, man kann sich vernetzen, da passiert eine ganze Menge. Und so Richtung Abschluss gehen, würde mich nochmal sehr interessieren. Habe ja im Vorgespräch mitbekommen, weltweit sicherlich unterwegs. Ich bin natürlich eher so ein bisschen im deutschsprachigen Dachraum, europäischen Raum unterwegs. Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass wir da abgehängt sind, ehrlicherweise. Und so die ganz spannenden Sachen eher wieder aus Amerika kommen, ganz viel aus Asien. Wie ist denn deine Einschätzung und auch vielleicht dein Blick in die Zukunft? Glaubst du, weil ich sehe so, da beginnt vieles neu. Ich glaube, die Architektur auch von traditionellen wie Amazon, Metaverse, die tun sich da auch nicht so leicht. Also ich glaube, da gibt es viele neue, eigentlich spannende Ansatzpunkte und Disruptionen. Glaubst du, da kriegen wir irgendwie so, ich nenne es jetzt mal Dachraum, auch wenn es den wieder so ja nicht gibt. Glaubst du, da kriegt Europa, Deutschland, England und so weiter, ein paar Länder die Kurve oder sind wir schon recht weit weg?
Ja, also was man nochmal sagen muss, dass sozusagen bezüglich neuer digitaler Technologien, insbesondere Nordamerika, aber in letzter Zeit natürlich auch China vorne wegläuft, ist ja nichts Neues. Ja, das gilt nicht erst seit dem Thema Metaverse oder Blockchain. Das ist natürlich auch bei AI ganz krass der Fall. Und ich spüre das auch, ne? Also wenn ich mit amerikanischen Tech-Companies spreche, da wird gar nicht mehr diskutiert, ob das kommt, ja, sondern das ist völlig klar und da werden Milliarden ausgegeben, weil die sagen, sie wissen, das kommt und die wollen sich jetzt eine strategische Position sichern, weil natürlich in den deutschsprachigen Boardrooms noch viel mehr die Fragen kommen, vielleicht wie damals mit T+, ja, für was brauche ich denn überhaupt ein Handy, ne? So, also das ist leider so, ja, das hat vielleicht auch mit einer gewissen Geisteshaltung zu tun, auch mit einer Risikobereitschaft, da tut sich ja auch so mal die ganze Startup-Szene, ist ja deutlich sozusagen auch hinten dran, was das anbelangt, da gibt es jetzt viel Bewegung, man möchte da sich bewegen, ob es schaffen, ist glaube ich noch eine offene Frage, ja. Wo glaube ich, sind trotzdem Chancen im deutschsprachigen Raum? Also ich glaube, wir sehen insbesondere Chancen bei dem ganzen Thema Blockchain und NFT. Und die sind oft auch ein bisschen aus der Not gedrungen. Also du hattest das Thema Handy angesprochen. Es gab einen Grund, warum beispielsweise Nokia und Ericsson, beides nordische Länder, die Handys damit erfunden und getrieben haben, weil das sozusagen geografisch so dezentrale und versprengte Länder sind, dass ich da gar nicht überall ein Festnetz hinbauen konnte. Ja? Das heißt, deswegen haben die diese Handytechnologie extrem gepusht. Warum sage ich das? Wir haben natürlich in Deutschland, im Dachraum, aber auch in Europa, haben wir natürlich schon einen unglaublichen Fokus auf das Thema Datenschutz und wir haben auch einen großen Fokus auf das ganze Thema beispielsweise CO2, aber auch zum Beispiel Lieferkettengesetz, ja, dass ich sozusagen als deutsches Unternehmen bin ich per Gesetz verpflichtet, Transparenz über meine eigene Supply Chain zu haben, das rückverfolgbar zu machen. Ich glaube, da sieht man schon in Bezug auf dieses ganze Thema Blockchain, aber auch das Thema Identität, sieht man da schon auch eine Vorreiterrolle. Es gibt die Europäische Kommission, ist ganz weit vorne, was das Thema Regulierung anbelangt für digitale Identitäten. Ja, es ist beispielsweise, ist es inzwischen verpflichtend, dass jedes EU-Land seinen Bürgerinnen und Bürgern erlauben muss, eine sogenannte Mobile Driver License, die auch auf dezentraler Architektur beruht, anzubieten. Also man kann, jeder Zuhörerin kann quasi ansuchen, einen quasi dezentralisierten Führerschein zu beantragen. Und das wird jetzt mal bald auch rechtlich sein, große Digitalplattformen werden gezwungen werden, den auch zu akzeptieren als Identifikationsmerkmal. Also da sieht man, da ist eigentlich aus einer Not beziehungsweise aus einer Geisteshaltung in der Hinsicht, dass wir sagen, uns ist Identität wichtig, uns ist Datenschutz wichtig, wird auch da in Europa Innovation vorangetrieben.
Okay. Also bist du sicher, dass es letztendlich auch durch diese regularischen oder regulatorischen Rahmenbedingungen auch weiter vorangetrieben wird, dieses Thema? Vielleicht zum Abschluss, hast du so 5 Projekte, Themen, Ideen, wo du bei den Zuhörerinnen und Zuhörern sagst, schaut euch die mal an, beschäftigt euch mal damit, so als Einstieg vielleicht oder auch einfach zu beobachten, also jetzt gar nicht als Investmentempfehlung, was ich eh nicht mache, ja. Aber so wie gesagt, was sind Projekte, wo du sagst, schaut euch die mal an, das lohnt sich, da kann man viel mitnehmen, aktiv oder passiv?
Ja, also lass mich vielleicht nochmal zurückgehen auf meine ursprüngliche Struktur mit den 3 Bereichen. Ja, also ich werde ein bisschen ein paar Beispiele geben. Einmal das Thema immersive Technologien, einmal das Thema Web 3 und einmal das Thema quasi Meta-Welten. Und vielleicht gibt das den Zuhörerinnen auch ein bisschen ein Panorama, was da spannende Dinge sind, die man mitverfolgen möchte. Ja, also ich glaube, beim Thema immersive Technologien sind natürlich 2 ganz neue Devices, muss man auch sagen, und Firmen, die damit mischen. Einerseits das Thema Meta, ja, mit ihrer Quest 3 Brille, die jetzt gerade jetzt auf den Markt gekommen ist, und auf der anderen Seite Apple mit der Apple Vision Pro. Und was da vielleicht spannend zu beobachten ist, dass diese 2 Firmen, natürlich Giganten der Tech-Szene, einen komplett unterschiedlichen Ansatz fahren, wie sie diesen Markt angehen wollen. Apple hat quasi sich dafür entschieden, das Maximum, was technisch möglich ist, in diese Brille reinzupacken, was das Thema Auflösung anbelangt, was das Thema auch so sogenannte Field of View, also was man quasi von dem Winkel, den man sieht, aber auch von sozusagen natürlich der ganzen Software, die drauf läuft, und hat dann quasi gesagt, der Preis ist dann halt einfach der Preis, der rauskommt, und der ist halt sehr hoch geworden, also quasi 3.500 US-Dollar. Meta verfolgt eine andere Strategie. Die sagen, ich möchte den Preis so tief wie möglich halten, dass es für die Massen anfängt, relevant zu werden, und hat sich auf $500 eingeschossen und hat aber mit der Quest 3 eine Brille auf den Markt gebracht, die ebenfalls in der Lage ist, dieses Mixed Reality darzustellen in relativ hoher Auflösung und in deutlich, deutlich kleinerem Gewicht, als es beispielsweise auch die Quest 2 war. Also das sind, glaube ich, 2 Projekte da in dem Bereich. Lohnt es sich zu verfolgen, lohnt sich vielleicht auch, die Quest 3 zu kaufen, um damit den Einstieg ins Metaverse zu wagen. Ich glaube, auf dem ganzen Blockchain-Bereich beziehungsweise Web3-Bereich, mein ein Beispiel jetzt eher aus dem deutschen Raum, über das ich auch öffentlich sprechen darf, ist Klöckner. Klöckner ist ein deutsches Unternehmen im Stahlbereich, was quasi Stahlerzeugnisse verkauft. Und Klöckner hat mit BCGX zusammen einen sogenannten CO2-Passport entwickelt, der quasi auf der Blockchain mir erlaubt, diese Green Steel Produkte, also die aus grünem Stahl hergestellt wurden bei Klöckner, eindeutig nachzuverfolgen und es aber dann auch den Abnehmern ermöglicht, dieses Lied, ich packe meinen Koffer und nehme mit, weiter zu singen. Also die können dann sagen, da kommt dann dieses Teil in ein weiteres Teil oder in eine Maschine hinein und kann das weiterverfolgen. Ich glaube, das lohnt sich, das einfach mal auch zu übersetzen. Was kann diese Technologien für ein deutsches Unternehmen bedeuten. Wir hatten im Konsumentenbereich das Thema quasi Konsumgüter quasi angeschaut. Ich glaube, gerade Artifact und Nike ist einfach eine spannende Case Study, auch wie du sagtest, Christian, die sich die weiterentwickelt hat. Artifact hat angefangen als rein digitales Unternehmen. Die haben wirklich ganz klassisch Kollektionen von NFTs veröffentlicht, die Leute primär gekauft haben, weil sie ihnen gefallen haben, weil es eine Community gab, aber haben wirklich sich stetig weiterentwickelt und sind jetzt immer mehr Teil des Mutterschiffes Nike geworden. Und Nike verfolgt diese Strategie stetig weiter, zu sagen, wie kann ich digitalen Lifestyle an sozusagen physische Produkte knüpfen und vice versa. Also finde ich eine spannende Case Study. Man könnte die genauso ersetzen mit Adidas, mit anderen Konsumgütermarken. Also da, glaube ich, gibt es spannende Beispiele. Und bei Meta Worlds ist, glaube ich, sind da wiederum 2 gute Beispiele, einerseits Roblox und andererseits Fortnite. Ja. Ich glaube, Roblox hat kürzlich announced, eben, dass sie auch Virtual Reality fähig werden wollen. Das ist noch ganz in den Kinderschuhen. Das kann auch durchaus noch lange dauern, bis das kommt. Aber wenn das natürlich dann die Verschmelzung bedeutet mit sozusagen der dritten Dimension, kann das sehr groß werden, weil wir einfach schon über 60 Millionen Jugendliche meistens natürlich haben, die sich heute schon auf Roblox in 2D rumtreiben. Und die, wenn die dann aufwachsen, sich mit der dritten Dimension zurechtfinden, ist, glaube ich, spannend zu beobachten. Und bei Fortnite ist, glaube ich, ganz spannend, dass viele vielleicht noch nicht wissen, ist, dass Fortnite Epic Games gehört und Epic Games eben auch die Engine, die sogenannte Unreal Engine, also die Grafik-Engine, die sozusagen das Ganze unterstützt, ebenfalls mitentwickelt, ja, und besitzt. Und diese Unreal Engine 5, das ist die aktuelle Version, die ist schon in der Lage, eigentlich fotorealistische Umgebungen zu schaffen. Und wenn man das natürlich dann wieder zusammenzählt, auch wieder mit dem ersten Punkt, immersive Technologien, dann sind wir schon gar nicht mehr weit entfernt eben von dieser Vision, dass die digitale Welt genauso echt aussieht wie die physische.
Ja, mega spannend. Ganz herzlichen Dank auch noch für die sozusagen Empfehlungen. Dranbleiben lohnt sich auch an diesem Podcast, nicht nur an Metaverses und Blockchains und NFT. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir im Rahmen des Podcasts ein bisschen dich auszutauschen, Insights zu geben. Ganz herzlichen Dank dafür. Dir natürlich auch alles Gute für eure Projekte, dass es auch weiter spannende Use Cases gibt. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite aus. Das war unser Podcast, A Beast Called Digital. Vielen Dank, Tibor, dass du dabei warst.
Danke, Christian.